Hörbares Oberösterreich. Arbeiten fürs Land abseits aller Amtswege. Das ist der offizielle Podcast des Landes Oberösterreich. Einmal im Monat nehmen wir Sie mit auf eine spannende Reise durch die vielfältigen Tätigkeitsbereiche des Landes Oberösterreich. Es ist dies der Podcast für alle, die über Oberösterreich mehr als nur Bescheid wissen wollen, die sich über klassische Amtswege hinauswagen. Der Podcast beantwortet Fragen wie etwa, was macht das Land Oberösterreich? Welche Services werden geboten? Welche Jobs bietet der Landesdienst? Ich bin Christian Haubner und meine Gäste sind Expertinnen und Experten aus den verschiedensten Bereichen des Landesdienstes, die Ihnen exklusive Einblicke und wertvolle Infos liefern. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich hoffe, Sie sind gut ins neue Jahr gerutscht. In dieser Podcast-Folge des noch so neuen Jahres 2025 spannen wir einen besonders großen thematischen Bogen. Es geht nämlich um Schätze, die es im Land Oberösterreich zu entdecken gibt und damit verbunden auch um Schatzsuchen. Sie haben richtig gehört, hört sich sehr geheimnisvoll und spannend an und ist es auch. Wir wollen nämlich heute über jene tatsächlichen Schätze sprechen, die im oberösterreichischen Landesarchiv zu finden sind. Und da hat sich eine Gesprächspartnerin zur Verfügung gestellt, die besser und berufener nicht sein könnte, nämlich niemand Geringeres als die Direktorin des Landesarchivs, Cornelia Sulzbacher. Herzlich willkommen, liebe Cornelia, bei unserem Podcast und danke, dass du mit uns eintauchst in die spannende Welt der Geschichte unseres Landes und der historischen Dokumente.
Vielen Dank für die Einladung.
Cornelia, das Landesarchiv bewahrt ja alles, was in irgendeiner Art und Weise mit der Geschichte Oberösterreichs zu tun hat. Und es hält diese Geschichte damit ein Stück weit lebendig. Du kannst sicher viel besser erklären, worum es dabei nun tatsächlich geht.
Ja, das Landesarchiv hat auf der einen Seite natürlich seinen Hauptpunkt in der Landesgeschichte. Das heißt, wir archivieren alles, was die Landesdienststellen erzeugen. Das heißt, die Akten, wobei wir natürlich schauen, sind sie jetzt archivwürdig oder sind sie es nicht? Also wir heben natürlich nicht jede Billerechnung auf, die mal für irgendeinen Empfang gemacht wird. Aber natürlich wichtige Dinge, wie zum Beispiel, wenn es um Gesetzesvorhaben geht oder wenn es um Regierungsbeschlüsse geht. Aber auch eine Menge von Dingen, die jetzt nicht vom Land selber kommen, sondern beispielsweise Nachlässe, wie zum Beispiel den Nachlass von Landeshauptmann Gleißner.
Das hört sich interessant an. Im Landesarchiv sollen ja Dinge aufbewahrt und katalogisiert werden, die, wie es so schön heißt, von bleibendem Wert sind. Woher weiß man denn eigentlich, was nun von bleibendem Wert ist und was nicht?
Ja, das ist eine sehr gute Frage und gerade Historiker denken sich, glaube ich, öfter mal, warum haben sie genau das nicht aufgehoben, was ich gerne hätte? Wir haben ein Bewertungsschema, das heißt, wir versuchen, alle Aspekte der Gesellschaft abzubilden und künftigen Generationen zu ermöglichen, dass sie halt unsere Zeit verstehen können. Vor allem zum Beispiel sowas wie die Corona-Krise.
Verstehe. Und wie kann man sich nun die Arbeit von Archivarinnen und Archivaren vorstellen? Wühlen sich die durch tausende Seiten von Akten und Unterlagen?
Zum Teil schon, tatsächlich immer noch.
Okay.
Allerdings ist natürlich schon sehr viel digital. Und auch das Land Oberösterreich arbeitet ja mit dem elektronischen Akt. Und der wird natürlich schon komplett digital übernommen und es gibt auch schon Nachlässe, die digital zu uns kommen. Aber das Papier gibt es immer noch, ja, das stimmt.
Stichwort Digitalisierung. Werden heutzutage auch andere, modernere Materialien archiviert, wie zum Beispiel Filmaufnahmen, Videos, Tonaufnahmen, unser Podcast zum Beispiel?
Ja, wir haben letztes Jahr ein neues System gekauft. Das heißt, das Landesarchiv kann das jetzt und beginnt auch schon mit dem Archivieren von digitalen Aufnahmen oder Videos und so weiter. Und wir sind da glücklicherweise in Österreich auch unter den Ersten.
Da ist also Oberösterreich wieder einmal Frontrunner, wie es so schön heißt, auch im Archivbereich. Was gibt es denn nun alles im Landesarchiv noch zu entdecken? Du kannst da sicher ein paar sehr, sehr plakative Zahlen, Daten und Fakten nennen.
Naja, im Landesarchiv gibt es derzeit 40.000 Laufmeter an jetzt analogen Unterlagen, also Papier oder Pergament.
Alle Achtung.
Wir haben auch 3 Außendepots, weil es einfach viel zu viel Platz schon benötigt. Und wir haben aber auch schon einiges an Terabyte an digitalen Daten.
Das kann ich mir vorstellen. Du hast es genannt, der Platzbedarf ist durchaus ein großer. Wie groß ist er denn nun tatsächlich? Wie groß in räumlicher Hinsicht ist denn das Archiv eigentlich? Ja, wie gesagt, ich kann mir vorstellen, wenn man viele Schätze hat, braucht man auch viel Platz, um diese Schätze unterzubringen.
Ja, das stimmt und das wird derzeit dann auch noch ein wenig so weitergehen, weil ja immer noch Papier produziert wird. Wir haben in Linz selber 8 Stockwerk Speicher. Wir haben in Schloss Hartheim draußen ein Außendepot, in Stift Lambach und dann auch noch in Ampfelwang, wo sich die Bergbauarchivalien befinden.
Seit rund 30 Jahren, weiß ich auch aus eigener Erfahrung, spricht man vom papierlosen Büro. Das gibt es aber noch nicht, oder?
Ich glaube, dass es wahrscheinlich nie wirklich sein wird, weil es gibt immer irgendwelche analogen Teile von Akten zum Beispiel, die einfach bestehen bleiben. Aber natürlich sind wir schon sehr weit fortgeschritten von Richtung papierloses Büro. Aber wir müssen sozusagen diese Anführungszeichen Altlasten am Papier noch abarbeiten, weil die Akten bleiben ja in der Verwaltung, solange sie noch benötigt werden. Und da sind wir noch weit nicht so weit, dass alles Papier bei uns ist.
Bleiben wir mal ein bisschen beim Papier oder beim Pergament. Welches ist denn das älteste Schriftstück, das ihr beherbergt?
Also das älteste ist ein Textfragment eines Textes von Eugippius. Das ist aus dem 9. Jahrhundert. Das ist ein sogenannter Buchdeckelfund. Das heißt, dieses Stück wurde verwendet, um ein anderes Buch zu binden und kam dann nur zum Vorschein durch restauratorische Maßnahmen, wo eben dieser Einband aufgemacht wurde.
Wie kann man denn nun solche alten, wertvollen Stücke lagern? Müssen die in speziellen Räumen gelagert werden, wo die Luftfeuchtigkeit ständig kontrolliert wird? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, das stimmt. Also das Raumklima ist relativ wichtig. Also es geht um Temperatur, es geht um Luftfeuchtigkeit. Es geht aber auch darum, dass möglichst keine Schädlinge hineinkommen in den Speicher. Dafür gibt es ein sogenanntes, hört sich jetzt lustig an, Pestmanagement. Das heißt, es wird geschaut, was läuft denn so herum. Also möglichst keine Silberfischchen, keine Papierfischchen, keine Mäuse. Das wäre schon sehr gut, wenn das da nicht hineinkommt.
Hast du selbst schon mal so ein richtig altes Pergament in Händen gehalten?
Ja, das gehört eigentlich zur täglichen Arbeit. Also vor allem, wenn es ums Mittelalter geht. Die Urkunden sind ja alle auf Pergament. Aber natürlich hat man das dann nicht jeden Tag, sondern vor allem, wenn es Mittelalteranfragen gibt. Und die sind viel seltener als für die Zeitgeschichte Anfragen.
Ja, weil du von den Anfragen gesprochen hast. Wer kann denn nun eigentlich diese Dokumente einsehen? Dürft das nur ihr, also dürfen das nur du und deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter machen? Oder könnte ich einfach so ins Landesarchiv kommen und sagen, ich möchte jetzt gern eine Urkunde aus dem Mittelalter ansehen?
An sich darf das jeder. Beim Archiv geht es natürlich darum, dass jeder, der sich dafür interessiert, es auch nutzen kann, weil wir archivieren ja nicht für uns selber. Also wir archivieren ja sozusagen für die Bevölkerung. Einen Termin auszumachen wäre gut, weil wir halt nicht ganz so viele Plätze haben, aber an sich darf sich jeder alles anschauen, was ihn interessiert und was keiner Schutzfrist mehr unterliegt. Wir haben natürlich auch den Datenschutz wie alle anderen auch.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Und weil das meine Fantasie anregt, könnte man theoretisch beim Stöbern etwas entdecken, das vielleicht jahrhundertelang verschollen war? Also zum Beispiel eine alte Urkunde versteckt zwischen Buchseiten oder so? Oder habt ihr wirklich schon alles durchgeblättert?
Nein, das haben wir mit Sicherheit nicht. Also man kann sicher irgendetwas vermutlich finden. Einfach weil zum Beispiel wir haben auch alte Klosterarchive und die sind natürlich aufgenommen. Es gibt die alten Archivverzeichnisse, aber mit Sicherheit noch nicht alle völlig durchgeblättert.
Das heißt, die Chance lebt?
Die Chance lebt, ja, definitiv.
Das kann sich jeder und jede auf Schatzsuche begeben bei euch.
Ja, unbedingt.
Habt ihr eigentlich auch jüngere Kundinnen und Kunden, die die Dienste des Archivs in Anspruch nehmen? Ich denke dann Schülerinnen und Schüler oder Studierende.
Ja, glücklicherweise, weil wir stehen ja eigentlich für alle offen. Und die kommen dann meistens entweder über eine Führung zum Landesarchiv oder es sind dann auch die Studierenden, die ihre Abschlussarbeiten schreiben und Themen bearbeiten, die mit der oberösterreichischen Landesgeschichte zu tun haben.
Das heißt also, das Archiv ist durchaus auch für jüngere Damen und Herren interessant.
Ja, und es ist uns auch sehr wichtig. Wir haben auch so etwas wie Familienforscherkurse und auch hier sehen wir, dass junge Leute sich zu interessieren beginnen für ihre Vorfahren.
In diesem Zusammenhang gibt es eigentlich viele Ahnenforscherinnen und Ahnenforscher. Ich habe nämlich gehört, dass das ein durchaus boomender Bereich sein soll. Stimmt das?
Das stimmt tatsächlich. Familiengeschichte ist offensichtlich in. Also wir haben viele Leute, die einerseits nachfragen wegen unseren Workshops, um halt da Grundkenntnisse zu erwerben. Wir haben auch immer wieder Menschen, die von der Akademie der Volkskultur kommen, wo es auch Kurse gibt und die sich es dann im Archiv anschauen und dann auch gleich loslegen und forschen.
Das ist ja hochinteressant. Das heißt, bei euch kann man auch lernen, wie man forscht in alten Materialien.
Genau, wir haben einen Workshop, da geht es um einerseits Kurrentlesen ein bisschen, dann wie finde ich meine Vorfahren oder, das ist gerade für diejenigen interessant, die zum Beispiel Bauernhöfe haben, wie finde ich heraus, wem hat dieser Hof früher gehört?
Und wann kann man diese Kurse besuchen? Wie kann man sie buchen? Wie kann man sich darüber informieren?
Wir haben die Kurse immer im Frühjahr und im Herbst und die genauen Termine findet man auf unserer Website.
Und wenn man solche Workshops besucht, kann man dann auch tatsächlich einmal alte Dokumente in den eigenen Händen halten?
Ja, natürlich. Also bei den Workshops geht es wirklich darum, dass man die Sachen auch sieht und auch gleich selber ein bisschen recherchiert.
Das ist ja spannend. Das Archiv beherbergt ja, das hast du uns sehr eindrücklich geschildert, unter anderem auch alte Dinge. Wie alt ist denn das Archiv selbst eigentlich?
Das Archiv ist von 1896, also in seiner heutigen Form, aber natürlich ist es eigentlich viel älter, weil der Grundstock des Archivs ist das alte ständische Archiv und das geht natürlich Jahrhunderte weit zurück.
Kommen wir nochmal zur Digitalisierung. Ich kann ja einige eurer Schätze inzwischen auch online durchforsten, zumindest viele davon. Wie kann man sich das genau vorstellen? Geht man einfach auf die Webseite und kann dann schon loslegen?
Also recherchieren kann man über unsere Webseite. Da sind die ganzen Verzeichnisse schon online. Zum Teil kann man sich da auch schon digitale Seite ansehen.
Ja.
Die großen Bestände haben wir über internationale Plattformen laufen, zum Beispiel die Pharmatriken über Matricula oder die Urkunden über Monasterium. Aber wir sind dabei, dieses Angebot sukzessive weiter auszubauen.
Scannt ihr auch manche eurer Bestände tatsächlich ein, um sie online zur Verfügung zu stellen?
Ja, wir haben da ganze Projekte laufen. Ja. Und eines, was gerade fertig geworden ist, ist das sogenannte neue Grundbuch. Das geht bis 1980, das letzte handgeschriebene. Und diese Grundbücher sind dermaßen nachgefragt, dass wir sie alle eingescannt haben, weil es auch für die Bücher nicht gut ist, wenn man sie immer wieder aushebt und durchblättert.
Ja, klar. Und dieses Scannen stelle ich mir eigentlich als ziemlich aufwendige Aufgabe vor.
Das ist es auch. Also ich habe ein paar Mitarbeiter, die de facto nur scannen. Es gibt eigene Archivalien-Scanner, das sind recht große Scanner, wo die Archivalien auch keinen Schaden leiden, dass man sie nicht irgendwie drücken muss oder irgendetwas dann zerbricht. Und wir machen eben, wie gesagt, immer wieder so Großprojekte oder auch Kooperationen, derzeit mit der Anton-Bruckner-Universität, den Nachlass von Nikolaus Hahn und Kur.
Es spricht die ganze Welt mehr oder minder gerade von der künstlichen Intelligenz, die ja wirklich viele Möglichkeiten bietet, viele Möglichkeiten, von denen man vor einigen Jahren noch gar nicht zu träumen gewagt hätte. Hilft die KI bei eurer Arbeit auch oder könnte sie helfen in der Zukunft?
Die KI wird mit Sicherheit helfen. Es gibt schon Versuche in der Schweiz, dass man so einen, das nennt sich digitalen Lesesaal, aufbaut, wo der Benutzer dann recherchieren kann und die KI ihn dabei unterstützt, dass er schneller seine Ergebnisse findet oder auch zu Suchstrategien findet, die ihm jetzt selber nicht eingefallen wären. Und ich gehe auch davon aus, dass es uns beim Verzeichnen helfen wird. Derzeit ist es noch nicht so weit, aber von der Systematik einer KI her ist es mit Sicherheit eine große Hilfe später.
Das kann ich mir vorstellen. Wie viele Kundinnen und Kunden kommen denn direkt zu euch pro Jahr? Kann man das quantifizieren?
Es werden zum Glück immer weniger, das überrascht jetzt vielleicht, aber wir sind froh, wenn wir den Kunden ein digitales Angebot machen können. Wir waren früher immer extrem dicht besetzt. Nachdem wir die ganzen Matriken jetzt ins Internet gestellt haben, kommen die ganzen Familienforscher nicht mehr. Sie können sich's von zu Hause aus anschauen, wann immer sie wollen. Und dasselbe ist mit den Grundbüchern. Und jetzt kommen vor allem diejenigen, die wirklich in den analogen Urkunden, Handschriften und so weiter recherchieren. Und das sind jetzt schon um einiges weniger als wir vorher.
Cornelia, wann ist denn deine Leidenschaft für Geschichte eigentlich erwacht? Hast du das schon in der Schulzeit gespürt, dass das einmal dein ureigenstes Feld werden wird?
Das ist vielleicht ein bisschen überraschend, aber das war tatsächlich schon in der Volksschule, so mit dem, damit hat man das Heimatkunde genannt, mit dem Heimatkundeunterricht. Das war dann irgendwie sehr spannend. Ein Archiv habe ich natürlich nicht auf der Rechnung gehabt. Das habe ich gar nicht gewusst, dass es gibt. Aber da hat das Interesse angefangen und nicht mehr aufgehört.
Kannst du dich noch an deinen ersten Arbeitstag im Landesarchiv erinnern?
Ja, kann ich tatsächlich. Das war auf der einen Seite irrsinnig spannend, weil man natürlich, es war alles neu, die Kollegen neu, die Arbeit neu. Und das, was einem aber, ich glaube, das ist bei vielen Archivaren so, in Erinnerung bleibt, ist das erste Mal in den Speicher gehen und dieser ganz eigene Geruch dieser alten Dokumente.
In welcher Position hast du denn begonnen, im Landesarchiv zu arbeiten?
Ich habe angefangen als Referentin für Zeitgeschichte und habe das dann auch 10 Jahre lang gemacht.
Warum würdest du denn sagen, ist generell die Kenntnis der Geschichte des eigenen Landes wichtig?
Ja, die Kenntnis der Geschichte ist sicher wichtig, weil man sich viel erklären kann. Also man sagt da gerne, man muss aus der Geschichte lernen, das wäre nicht schlecht, aber wie man sieht, machen wir es sehr selten. Aber mit Geschichte kann man sich eigentlich alles erklären. Und wenn man denn lernen möchte, dann kann man das sehr gut.
Auf der anderen Seite heißt es dann auch oft, Geschichte wiederholt sich. Ist das nur ein abgedroschener Spruch oder würdest du sagen, es gibt Bereiche, in denen sich die Geschichte tatsächlich wiederholt?
Nein, 1:1 wiederholt sie sich nicht, aber es gibt natürlich Entwicklungen, die immer wieder auftreten und wo man sich als Historiker manchmal denkt, ja, aber wieso reagiert jetzt, wer halt reagieren müsste, nicht so, wie man eigentlich wissen sollte, dass man reagieren könnte.
Verstehe. In Zeiten von Google und Co. scheint ja das Faktenwissen bei den Menschen tatsächlich weniger zu werden. Das empfinde zumindest ich so, auch bei mir selbst. Ich denke mir oft Telefonnummern zum Beispiel oder auch Daten, Datumsangaben aus der Geschichte, muss ich mir eigentlich nicht mehr wirklich merken, weil ich kann ohnehin alles in Sekundenschnelle nachschlagen. Ist das tatsächlich so oder ist das nur eine urbane Legende? Bin ich da die Ausnahme?
Ich glaube, du bist nicht die Ausnahme. Es ist eigentlich auch kein Problem, weil solange man weiß, wo man nachschaut im Internet und wenn man weiß, wo die verlässlichen Quellen sind, muss ich mir diese ganzen Jahreszahlen auch nicht mehr merken. Wichtiger ist es eigentlich sowieso immer gewesen, dass man sich die Entwicklungen merkt und sozusagen, wo beginnt etwas, warum geschieht etwas und nicht wann geschieht es genau.
Du hast für mich sehr, sehr eindrücklich beschrieben, welche Gefühle du hattest, als du das erste Mal in die Archivräumlichkeiten gekommen bist. Da geht es offenbar auch um das haptische Erleben. Wie schaut es denn bei dir persönlich aus? Hast du einen E-Book-Reader oder bevorzugst du eben das haptische Erleben eines Buches, das man tatsächlich in der Hand halten kann und in dem man blättern kann?
Ich habe einen E-Book-Reader, aber der ist mehr so aus praktischen Gründen. Wann immer ich tatsächlich ein Buch mitnehmen kann, zum Beispiel in den Urlaub, weil es keine Gewichtsbeschränkung gibt, nehme ich ein Buch mit.
Und du hast gesagt, ihr seid sehr stolz darauf, dass ihr viele eurer Inhalte digital anbieten könnt. Ich bleibe aber nochmal dabei. Gerade bei alten Urkunden könnte ich mir vorstellen, dass das Berühren, dass das Riechen, das händische Blättern den Eindruck noch viel stärker macht, als dies eine digitale Kopie je tun könnte. Ist das so oder stelle ich mir das zu romantisiert vor? Ist alles ganz steril bei euch?
Ich glaube schon, dass es so ist, weil dieser berühmte Hauch der Geschichte kommt einem natürlich mehr entgegen, wenn man so eine alte Urkunde in der Hand hat, als man sieht nur das Digitalisat. Aber für die Urkunde ist es natürlich besser, man schaut sich das Digitalisat an und sie wird nicht so oft angegriffen.
Aber natürlich kann es einen schon ein erhabenes Gefühl geben, wenn man etwas in der Hand hat, das womöglich über 1000 Jahre alt ist.
Ja, natürlich. Oder wenn man zum Beispiel die Unterschrift von Friedrich III. Sieht und solche Dinge.
Oh ja, das kann ich mir vorstellen. Welche Berufsbilder braucht man denn in, unter Anführungszeichen, deinem Landesarchiv? Welche Berufsbilder haben denn die Damen und Herren, die mit dir arbeiten?
Unser Spektrum ist ein sehr breites. Wir haben auf der einen Seite Absolventen der Archivwissenschaft von der Universität Wien. Wir haben aber auch Absolventen des Lehrberufes Archiv, Bibliotheks- und Informationsmanagement. Wir haben Maturanten, wir haben aber auch Leute, die einfach ein technisches Verständnis mitbringen müssen, vor allem fürs Digitalisieren. Und wir haben auch ein Team, das vor allem soziale Kompetenzen mitbringt, nämlich im Lesesaal, wo es wirklich darum geht, auch manchmal Probleme zu lösen.
Du hast von Berufswegen mehr oder minder den ganzen Tag mit Geschichte zu tun. Liest du in deiner Freizeit dann auch noch Historienromane zum Beispiel oder Biografien oder sagst du, in meiner Freizeit will ich von all dem nichts mehr wissen und wendest dich eher der Science Fiction zu?
Nein, also ja, Science Fiction habe ich auch nichts dagegen, aber an sich doch, ich lese in meiner Freizeit historische Bücher, weil ich in der Arbeit nicht so viel dazu komme. Vor allem in der Direktion geht es ja dann schon relativ viel um Verwalten und um Management. Und dass man sich so hinsetzt und einmal eine Stunde lang wirklich nur eine Biografie lesen kann, das ist dann doch eher zu Hause.
Könntest du dir auch vorstellen, selbst ein Buch zu schreiben irgendwann einmal?
Also ich habe schon ein Buch geschrieben, aber das war früher sozusagen, wo ich noch nicht in der Direktion war und noch mehr Zeit hatte. Aber ich könnte es mir auch später vorstellen, wenn ich hoffentlich wieder mehr Zeit habe.
Okay, dann bedanken wir uns für diese wirklich schönen Einblicke, die du uns gegeben hast. Ich kann mir vorstellen, dass du ganz vielen Hörerinnen und Hörern Lust gemacht hast, einmal das Landesarchiv zu besuchen, entweder tatsächlich vor Ort zu erscheinen, selbstverständlich nach dem Ausmachen eines Termins, wie wir gehört haben, oder eben online. Das geht ganz, ganz einfach. Vielen Dank, liebe Cornelia, für die spannenden Einblicke in die historischen Schätze unseres Landes Oberösterreich. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das war eine weitere Folge von Hörbares Oberösterreich. Arbeiten fürs Land und das abseits aller Amtswege. Der offizielle Podcast des Landes erscheint immer am ersten Dienstag im Monat. Er ist auf allen gängigen Podcast-Plattformen abrufbar. Einfach abonnieren und so keine Folge versäumen. Sollten Sie auf Spotify sein, aktivieren Sie auch gerne die Glocke, dann werden Sie automatisch daran erinnert, sobald es eine neue Folge gibt. Das nächste Mal wird dies am 4. Februar so sein.
Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.